ARD. Israelisches Sicherheitskabinett billigt Plan zur Einnahme der Stadt Gaza. Proteste in Israel gegen Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen. Bundeswehr setzt Hilfe aus der Luft für Gaza fort. Und Trump stellt keine Bedingungen für Treffen mit Putin. Hallo, ich bin Inken Henkel. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 8. August um 7.30 Uhr. Das israelische Sicherheitskabinett hat in der Nacht den Plan von Ministerpräsident Netanyahu zum Sieg über die Hamas im Gazastreifen gebilligt. Dafür soll die Stadt Gaza eingenommen werden und vorerst nicht der gesamte Gazastreifen. Der Plan sieht vor, dass die israelische Armee die Kontrolle über die Stadt Gaza übernimmt, hieß es in einer Erklärung des Büros von Netanyahu. Dennis Pützig mit den Einzelheiten.
Israel kontrolliert bisher bereits rund 3/4 des Gazastreifens. Nun will es die vollständige Kontrolle über die größte Stadt in dem Gebiet. Das Sicherheitskabinett beschloss nach Angaben des Büros des Ministerpräsidenten zudem 5 Prinzipien, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Dazu gehörten unter anderem die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel und die komplette Entwaffnung der islamistischen Hamas sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Anschließend solle dort außerdem eine alternative Zivilregierung aufgebaut werden. Vor den Beratungen des Sicherheitskabinetts hatten Armeeführung und Opposition vor einer Ausweitung des Militäreinsatzes gewarnt. Sie sagten, das könne das Leben der verbleibenden Geiseln gefährden und die verzweifelte Lage der Zivilbevölkerung weiter verschlimmern.
Das befürchten sehr viele Menschen in Israel und deswegen gab es gestern Abend auch wieder umfangreiche Proteste. Viele Menschen haben in Jerusalem und Tel Aviv und in weiteren israelischen Städten gegen die geplante Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen demonstriert. In Jerusalem haben sich Demonstranten vor Netanjahus Amtssitz versammelt. Sie forderten ein Abkommen, damit die noch immer festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Der neu beschlossene Plan umfasst auch die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, die außerhalb der Kampfgebiete geliefert werden soll. Daran beteiligt sich in Form von Unterstützung aus der Luft ja auch die Bundeswehr. Wie deutsche Soldaten diese Einsätze erleben, das beschreibt jetzt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Die Transportmaschinen der Bundeswehr starten mitten in der jordanischen Wüste auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Amman. Insgesamt 7 graue Maschinen schrauben sich heute in die Luft. 2 sind von der Bundeswehr, aber unter anderem auch ein niederländisches Flugzeug, eines aus Belgien und eins aus Jordanien ist dabei. Im Bauch der Bundeswehrmaschine stehen 22 Paletten, jede wiegt bis zu 550 Kilo. Oben liegen je 2 Fallschirme, die sich beim Abwurf über dem Gazastreifen öffnen sollen. Gepackt haben sie 29 Soldaten aus Bayern in einer großen Halle. Leutnant Sascha, er will nur seinen Vornamen nennen, hat hier das Kommando.
Für uns ist das ein super Gefühl. Die Leute haben alle Spaß dran. Wir haben für uns ein Ziel, das wir erfüllen müssen. Das Ziel ist, die Lasten zu bauen. Aber wir wissen, was damit passiert. Jede Last, die sicher am Boden ankommt, ist potenzielles Material, womit Menschenleben gerettet werden können. Das ist unser Beitrag, den wir leisten können. Und da sind wir stolz drauf.
44 dieser Paletten setzt die Bundeswehr zurzeit pro Tag über dem Gazastreifen ab. Insgesamt 117 Tonnen bisher. Heute sind es Lebensmittel, Kisten mit Reis, Zucker, Linsen, Tee, Öl und noch einige mehr. Wer unten in Gaza eine solche Kiste ergattert, kommt ein paar Tage über die Runden, aber die Hilfe erreicht dort nur wenige. Die Hilfsgüter kommen von den Jordaniern, zu den großen Paketen werden sie durch die deutschen Soldaten Schwerstarbeit. Dabei gelten die Abwürfe aus der Luft als nicht besonders effizient. Menschenrechtsorganisationen fordern, dass im Gazastreifen die Waffen schweigen müssten, viel mehr Lkw hineingelassen werden müssten und es eine sichere Verteilung der Hilfsgüter bräuchte.
Wir bekommen mit einer Maschine weniger Material an den Boden, wie es ein Lkw-Transport schaffen würde. Aber solange die Versorgung mit den LKWs nicht vollumfänglich funktioniert, ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und wenn wir es nicht machen, würde gar nichts passieren.
Wieder an Bord des Flugzeugs. Unten im Bauch 3 Soldaten, die für die Ladung zuständig sind. Jetzt geht es Richtung Gazastreifen. Hauptmann Mike ist einer der Piloten. Er war mit seiner Maschine schon in Afrika, in Afghanistan. Doch am Tag zuvor war sein erster Flug über Gaza. Aus seinem Cockpit wird er auch heute wieder die flächendeckende Zerstörung des Küstenstreifens sehen.
Ich bin gestern das erste Mal reingeflogen. Das war für mich das erste Mal, dass ich jetzt Gaza-Stadt selber gesehen habe. Also natürlich sieht das schlimm aus, aber in dem Moment ist es natürlich, wir haben unseren Auftrag, müssen uns darauf konzentrieren und das nimmt man dann halt, sag ich mal, mit nach Hause und denkt dann im Nachhinein drüber nach. Ja. Die leben ja alle wirklich viele scheinbar am Strand in diesen Behelfsunterkünften, in den Zelten. Ja, das ist schon schlimm, ja.
Der Luftraum über Gaza wird von Israel kontrolliert. Jeden Tag bekommen die Transportmaschinen eine andere Zone für das Absetzen der Ladung zugewiesen. Heute liegt die sogenannte Drop Zone im Norden. Eingeflogen wird über das Mittelmeer. Aus dem Cockpit kann man nicht nur Zerstörung sehen, sondern auch Menschen. Die Pakete sollen dort abgeworfen werden, wo eher wenige sind und mit ausreichend Abstand zu den Zeltstätten, wo die vielen Hunderttausende leben, die in diesem Krieg alles verloren haben. Der Moment, in dem die Paletten über die offene Laderampe nach hinten rutschen und sich die Fallschirme öffnen, ist kurz. Wie die Hilfsgüter unten ankommen und wen sie erreichen, erfahren die Soldaten nicht. Aber Mike, der Pilot, ist sich sicher, dass heute alles gut geklappt hat.
Also wenn man noch anfliegt, hat man ja noch mal so 5 Minuten über der Stadt, wo man noch Zeit hat zu gucken. Da sieht man natürlich Leute rumlaufen, man sieht Autos fahren, da wo die Straßen heile sind. Das sieht man. Und halt natürlich das Gebiet selber sieht man. Und wir sind dabei irgendwann so bei spätestens 6 Minuten fangen wir halt an, sagen wir, die Dropzone zu identifizieren. Und dann konzentrieren wir uns halt wirklich nur noch auf die Dropzone, ob da sich jemand bewegt oder nicht in dem Moment. Und das war heute nicht der Fall, und da war auch niemand zu sehen.
Insgesamt 3 Wochen soll die Bundeswehr in diesem Einsatz bleiben. Doch wenn Israels Regierung den Krieg im Gazastreifen wirklich ausweiten sollte und sich die humanitäre Katastrophe dort noch weiter verschärft, könnten die Hilfsgüter aus der Luft nötiger denn je sein.
Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Da gibt es Hoffnung auf Fortschritte bei Friedensverhandlungen, weil ein Treffen von US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin offenbar unmittelbar bevorsteht. Noch gibt es aber keine Informationen darüber, wann genau und wo die Begegnung stattfinden soll. Gestern wurde Trump gefragt, ob er es zur Bedingung macht, dass Putin sich vorher mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky trifft. Die Antwort hat unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Im Oval Office wurde Trump während eines Pressetermins gefragt, ob Kremlchef Putin auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen müsse, ob das eine Bedingung sei für einen amerikanisch-russischen Gipfel. Die knappe Antwort von Trump: Nein, das müsse Putin nicht. Er, Trump, tue alles, damit das Töten in der Ukraine aufhöre.
Derweil läuft ja heute das Ultimatum ab, das Trump Putin gesetzt hatte. Worum es dabei ging und wie Trump jetzt damit umgeht, dazu nochmal kurz Carsten Kühntop.
Der Präsident hatte verlangt, dass Putin einer Waffenruhe in der Ukraine zustimmt. Ansonsten werde er weitere Strafmaßnahmen verhängen und Sekundärsanktionen gegen Handelspartner der Russen. Danach gefragt, antwortete Trump gestern Abend ausweichend und unverbindlich. Gegen Indien hat der Präsident bereits entsprechende Strafzölle angekündigt, weil Indien viel Energie in Russland kauft.
Das klingt ganz danach, als hätte Putin zumindest mal wieder Zeit gewonnen. Das kann er sicher schon mal als Erfolg verbuchen. Ob das geplante Treffen mit Trump vor allem ein Erfolg für den US-Präsidenten oder eher ein Erfolg für Putin ist, das ordnet Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik jetzt für uns ein. Mit ihm gesprochen hat Ralf Baudach von Tagesschau 24.
Es ist eindeutig ein Erfolg für den russischen Präsidenten. In den letzten Wochen und Monaten hat sich ja die Kritik eigentlich von Trump an Russland immer weiter verschärft. Und dass jetzt aus dieser Dynamik heraus es Putin gelungen ist, ein persönliches Treffen mit Trump zu vereinbaren, das ist ein großer Erfolg. Es wäre das erste Treffen eines US-Präsidenten mit Wladimir Putin seit Beginn der Vollinvasion. Und es ist auch in einem gewissen Maß eine Überraschung, wobei man natürlich auch noch abwarten muss, ob es tatsächlich zustande kommt.
Welches Interesse hat Putin an diesem Treffen?
Wladimir Putin möchte zum einen verhindern, dass sich die Rhetorik gegen Russland weiter verschärft, dass das Verhältnis zum US-Präsidenten sich weiter verschlechtert. Ich denke, das ist eigentlich das hauptsächliche Ziel jetzt bei diesem Treffen. Außerdem würde er gerne Trump dazu überreden, Druck auf die Europäer auszuüben. Denn um seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, muss Putin auch erreichen, dass die Europäer ihre Unterstützung für die Ukraine aufgeben. Dazu sind sie natürlich nicht bereit und Putin hofft eben da auf Schützenhilfe von Donald Trump. Er wird sicherlich Donald Trump in Aussicht stellen, dass Frieden erreicht werden könnte, wenn Trump eben die Europäer unter Druck setzt, dass sie keine Waffen liefern beispielsweise oder russische Eroberungen anerkennen. Und damit könnte dann eben Trump auf die Europäer zukommen in Zukunft. Und das wäre natürlich ein großes Problem.
Nun sitzen die Europäer ja bei diesem Treffen nicht mit am Tisch. Was müssen die Europäer denn sicherstellen vor dem Treffen von Trump und Putin?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Europäer jetzt geschlossen und eindeutig kommunizieren, dass ein Abrücken von der bisherigen Politik überhaupt nicht in Frage kommt, dass eine Aufhebung von Sanktionen oder eine Einstellung der Waffenhilfe für die Ukraine nicht in Frage kommen, damit eben auch derartige Zugeständnisse gar nicht erst von Trump in diesem Gespräch gemacht werden. Das heißt, jetzt ganz klar kommunizieren, wo sind die roten Linien für die Europäer und was sind wir nicht bereit mitzugehen. Vielleicht auch, was wäre man eventuell bereit mitzugehen und sehr stark auf einen bedingungslosen Waffenstillstand zu drängen. Aber vor allen Dingen eben, ja, sich vor Forderungen zu schützen, dass die Europäer ihre Unterstützung für die Ukraine einstellen.
Sie haben die Sanktionen gegen Russland erwähnt. Verspürt Putin eigentlich irgendeinen nennenswerten Druck angesichts der von Trump angedrohten Sanktionen, die ja jetzt wohl auch in Kraft treten?
Ich denke nicht, dass die Drohungen von Donald Trump Putin aktuell beeindrucken. Es ist einfach in puncto Sanktionen ja schon viel gemacht worden und auch viel versucht worden. Und Trump hat nicht wirklich sehr viel mehr Mittel in der Hand, als es beispielsweise Joe Biden in der vorherigen Regierung hatte. Das heißt, Putin fürchtet aktuell die Sanktionen nicht, auch wenn es der russischen Wirtschaft schlechter geht als in den letzten Jahren. Ich denke, es geht ihm wirklich einfach darum, dass dieser persönliche Draht zu Donald Trump nicht weiteren Schaden nimmt.
Janis Kluge glaubt also nicht, dass Putin die Sanktionen fürchtet. Und vielleicht kommen die jetzt auch gar nicht. Trump hat ja offen gelassen, wie er mit seinem selbstgesetzten Ultimatum an Putin zu Sanktionen gegen Russlands Handelspartner umgeht. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Inken Henkel. Vielen Dank fürs Zuhören.